Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Wir freuen uns natürlich auch in der nächsten WM-Woche, aber auch in einer sehr heißen Sommerwoche, lieber Christian, dass wir uns wieder hören mit einer neuen Ausgabe. Während ja die Verbände tagen und Feste gefeiert werden, haben wir heute was ganz Besonderes vorbereitet. Dazu aber gleich mehr. Hier ist erstmal der Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Lieber Christian, es sind zwei Kollegen, also eine Kollegin, ein Kollege, die du eingeladen hast, aus einem ganz besonderen Grund und aus einer ganz besonderen Story heraus.
Wir befassen uns in dieser Folge tatsächlich mit einem Thema, das für den Reise vor neun Podcast eher ungewöhnlich ist. Es geht um ein Unglück. Im November 2024 kenterte und sank auf dem Roten Meer in Ägypten die große Yacht Sea Story mit 45 Passagieren an Bord. Die wollten eigentlich zu einer Tauchsafari oder waren dahin unterwegs. 11 von ihnen sind allerdings leider nie zurückgekehrt und starben. Das Ganze könnte man nun als ein einzigartiges oder singuläres Unglück sehen, aber die beiden Kollegen vom Stern, Tina Kaiser und Marc Neller, sind der Geschichte mal genauer auf den Grund gegangen und haben sehr intensiv zu den Ursachen und den Begleiterscheinungen oder den Rahmenbedingungen, unter denen dieses Unglück passierte, recherchiert. Dabei stellte sich heraus, dass es sich keineswegs um ein einzigartiges, singuläres Ereignis handelte, sondern dass solche Geschichten leider auf dem Roten Meer häufiger vorkommen. Und über die Ursachen und Gründe, die dazu führen und über weitere Erkenntnisse, die sie im Laufe ihrer umfangreichen Recherche gewonnen haben, berichten die beiden Sternkollegen im aktuellen Reise von 9 Podcast.
Dann freuen wir uns. Hier kommt der Talk der Woche. Ich wünsche allen ganz, ganz viel Spaß damit.
Hallo Tina, hallo Marc.
Hallo.
Hallo.
Wir unterhalten uns heute über ein Thema, das nicht wirklich erfreulich ist und vielleicht auf manchen sogar ein wenig bedrohlich wirken kann. Denn der Untergang der Yacht Sea Story im November 2024 ist wahrscheinlich nicht mehr jedem so präsent, aber er hat trotzdem dazu geführt, dass ihr eine sehr, sehr intensive Recherche begonnen habt, die sich nicht nur einfach damit befasst, was denn da auf dem Schiff passiert ist und drumherum, sondern tatsächlich auch mit systematischen Themen rund um dieses Problem. Aber bringt mich und unsere Hörerinnen und Hörer doch mal kurz auf den Stand. Was ist denn im November 2024 rund um den Untergang der Sea Story passiert?
Die Sea Story ist ein sogenanntes Tauchsafari-Schiff gewesen. Das heißt, es ist so eine Art Mini-Kreuzfahrtschiff, was Tauchtouristen eine Woche lang über das Rote Meer geschippert hat. Das war zumindest der Plan. Diese Yacht hatte 45 Personen an Bord und ist in der ersten Nacht auf See untergegangen, nachts um drei, und also ist auf die Seite gekippt. Und ein Großteil der Passagiere hat es geschafft, sich aus dem Wrack zu retten. Aber es sind auch relativ viele Menschen waren auch im Wrack dann noch gefangen. Und einige sind halt auch sofort gestorben. Also ertrunken. Und im Endeffekt sind dann 11 Menschen bei diesem Unglück gestorben. Und als wir von dem Unglück gehört haben, hatten wir zum Thema Tauchsafari-Unglücke schon eine ganze Menge recherchiert und wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass Rote Meer ein Unfall-Hotspot, würde ich mal so sagen, für diese Tauchsafari-Unglücke ist. Und ja, haben uns entschieden, zu versuchen herauszufinden, warum dieses Unglück passiert ist.
Und warum all die anderen? Also uns hat schon tatsächlich auch interessiert sehr, was ist das systematische Problem, das in diesem einzelnen Fall drinsteckt, der genau betrachtet, so wie Tina es gerade anhand der Zahlen gesagt hat, gar kein Einzelfall ist.
Aber vielleicht noch mal zur Einordnung dessen, was da passiert ist. Denn ich bin zwar mal geschnorchelt und ich bin auch schon mal getaucht, aber ich habe noch nie an einer echten Tauchsafari teilgenommen, in keinem Teil der Welt. Mit 45 Passagieren scheint mir das eine relativ große Yacht gewesen zu sein, oder?
Ja, Das ist eine sehr große Yacht. Also die war rund 44 Meter lang und rund 14 Meter hoch. Also das war schon ein ziemlicher Koloss, wenn der im Hafen stand. Mit insgesamt vier Decks und einem Whirlpool beispielsweise auf einem der Decks. Also es war ein sehr großes, sehr wahrnehmbares Schiff und das war das, was uns die Überlebenden tatsächlich auch erzählt hatten, dass sie, als sie auf dieses Schiff kamen, wirklich erstaunt und einer sagte, geflasht war, wie groß und wie nobel das alles ist. Also man darf sich das ehrlich gesagt fast so vorstellen wie ein Fünf-Sterne-Hotel, das schwimmt.
Ich habe auch gerade gedacht, das klingt ja nach einer Art Wellness-Yacht. Was habt ihr denn recherchieren können, was zu diesem Untergang geführt hat? Denn ich habe gelesen und gehört, dass es ziemlich stürmisch gewesen ist, wahrscheinlich dann auch verbunden mit einem ziemlichen Wellengang, aber das führt ja nicht automatisch dazu, dass ein Schiff kentert oder untergeht, ne?
Also es gab direkt nach dem Unglück eine offizielle Unfallursache, die von den ägyptischen Behörden und speziell dem Gouverneur des Roten Meers ausgegeben wurde. Und da hieß es, es sei eine Monsterwelle gewesen. Und wir haben uns dann die Wetterdaten angeguckt und da war ganz klar, es gab keine Monsterwelle in dieser Nacht. Die Wellen waren irgendwie so im Schnitt so 2 Meter hoch. Das ist natürlich hoher Wellengang. Das ist aber tatsächlich auch gar nicht ungewöhnlich im Winter auf dem Roten Meer. Sprich, also wer da rausfährt mit so vielen Menschen, der braucht ein Schiff, das das aushält. Ja, und ein 14 Meter hohes Schiff sollte ja nun nicht von einer 2 Meter hohen Welle umgeworfen werden. Und deswegen haben wir uns eben auf die Suche gemacht, und haben letztlich, also zum einen mit vielen Zeugen geredet, unter anderem auch mit einem der Dive Guides an Bord und aber auch tatsächlich die Ermittlungsakte der Ägypter am Ende in Ägypten aufspüren können.
Das war wahrscheinlich nicht
Ziemlich
einfach, ne?
schwierig war. Nee, das war nicht einfach, zumal wir auch schon durch Kontakte gesagt bekommen haben, dass das ägyptische Regime, Klammer auf, es ist ja eine Militärdiktatur, also eben keine Demokratie, in der man dann eben auch mit dem Rechtsstaat so einfach kommunizieren kann. Aber also da wurde uns jedenfalls gesagt, die Akte ist unter Verschluss und dass es eine politische Entscheidung ist, dass sie nicht an die Öffentlichkeit kommen darf. So, aber wir haben sie trotzdem gekriegt und jetzt rede ich schon so lange, deswegen würde ich sagen, Marc, erzähl doch du, was an der Akte steht.
Also im Grunde genommen sind eine Reihe der Versäumnisse, die wir auch schon recherchiert haben, dort schwarz auf weiß tatsächlich bestätigt. Also zum einen ist es so, der Kapitän war auf seiner allerersten Fahrt auf diesem Schiff. Also er hatte mit diesem Schiff keine Erfahrung. Das spielt gleich noch eine Rolle. Ich komme darauf zurück. Hatte keine Erfahrung und er hatte keine Lizenz, dieses Schiff oder ein Schiff dieser Art zu führen. Zweitens, der Betreiber. Der durfte auf hoher See, also dort, wo der Unfall passiert ist, letzten Endes, durfte er mit diesem Schiff gar nicht fahren. Er hatte eine Lizenz für küstennahe Gebiete. Also das heißt, er hat sich sozusagen gegen die Vorschriften in einer Meeresgegend aufgehalten, für das dieses Schiff nicht zugelassen war. Und drittens ist es so, dass die Behörden in Ägypten zumindest auf dem Papier und ihrem eigenen Anspruch nach alles strengstens kontrollieren und regulieren, was dort passiert. Die prüfen im Hafen vor der Ausfahrt jedes dieser Schiffe, ob es die erforderlichen Genehmigungen hat und so weiter und so fort und ob das Schiff in Ordnung ist. Wie gesagt, auf dem Papier ist das so. Auch dort ist das nicht aufgefallen und es ist auch nicht aufgefallen offenbar, dass die Schiffspapiere, die dort in den Akten hinterlegt sind, mit der Wirklichkeit dieses Schiffs nichts zu tun haben. Denn das Schiff in den Papieren ist beispielsweise 10 Meter kürzer. Also long story short, sind falsche Schiffsmaße in diesem Schiff angegeben. Und jetzt komme ich zurück zu einem der großen Probleme. Wir konnten mit Hilfe eines Experten für Schiffsunfälle, das ist ein Professor aus Hamburg, rekonstruieren. Und zwar auf eine Art und Weise und mit einem Programm, mit dem er gerichtsfest üblicherweise Schiffsunfälle rekonstruiert, dass dieses Schiff massive Stabilitätsprobleme hatte und dass das aller Wahrscheinlichkeit nach, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, eine Kernursache für diesen Unfall, für diesen tödlichen ist. Der Schwerpunkt war einfach zu hoch.
Also, um kurz zu machen, das Schiff war zu hoch gebaut.
Okay, bevor wir gleich dazu kommen, was ihr dazu recherchiert habt, wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Ihr habt ja eingangs gesagt, ihr hättet festgestellt, dass das Rote Meer sozusagen für ähnliche Havarien, wenn auch vielleicht nicht immer mit so vielen Todesopfern, ein Hotspot sei. In welchem Ausmaß muss ich mir das vorstellen oder müssen wir uns das vorstellen?
Also wir können ja mal gucken, seit der Corona-Pandemie, also seit 2022, gab es weltweit 36 bekannte Tauchsafari-Unglücke, also sprich, wo Tauchsafari-Schiffe gekentert sind. Und von diesen 36 Schiffen weltweit sind 20 auf dem Roten Meer untergegangen. Also mehr als die Hälfte aller Unfälle auf der ganzen Welt sind in dem doch vergleichsweise kleinen Roten Meer passiert. Und haben wir jetzt schon öfter gehört, dass dann Leute sagen, ja, aber vielleicht fahren fast alle Tauchsafari-Schiffe auf dem Roten Meer. Nein, das ist nicht der Fall.
Dann lass uns doch mal zum konkreten Fall und vielleicht dann auch zu anderen Fällen, die ihr noch recherchiert habt, gehen. Wie kann es denn dazu kommen? Was haben die Akteure euch dazu erzählt? Warum das, was in den Unterlagen zu dem Schiff, zu dessen Genehmigung, zu dessen Größe und allen möglichen Aspekten stand, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat?
Das ist ein bisschen kompliziert, da muss man ein kleines bisschen ausholen, aber ich versuche es so kurz und so bündig wie möglich zu machen. Also eine der Ursachen ist tatsächlich schon der Bau und die Art und Weise, wie sie gebaut werden und wie das auch organisiert ist in Ägypten. Mhm. Um es konkret zu machen, wir hatten den Hinweis bekommen, ihr müsst auf eine bestimmte Werft nach Safaga, das ist eine Küstenstadt direkt am Roten Meer. Dort werden viele dieser Schiffe gebaut und dort könnt ihr teilweise auch sehen, was da beim Bau schon schief läuft. Also, und was man da sieht, ist, dass dort, sagen wir mal, handelsübliche Elektronikkabel sind, die in Schiffen verbaut werden, die aber für den Einsatz auf hoher See nicht geeignet sind. Das hat damit zu tun, beispielsweise, dass die Verbindung von Salzwasser und dieser salzhaltigen Meeresluft und offener Elektronik irgendwie eine sehr schwierige und kurzschlussanfällige Kombination ist. Ja? Also es beginnt mit den Kabeln. Beispielsweise, es beginnt mit der Tatsache, dass diese Schiffe immer größer gebaut werden, um möglichst mehr Touristen auf die Boote zu bekommen. Und dazu muss man noch eine Besonderheit wissen, damit man das einschätzen kann, was das bedeutet. Also Ägypten, das Land und die Handwerker haben eine Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alte Tradition im Schiffsbau. Die sind handwerklich in der Lage, super tolle Schiffe herzustellen. Aber diese großen Yachten, die auf den Tauchkreuzfahrten und auch für andere touristische Zwecke eingesetzt werden, die werden in eigenen Werften von einheimischen Firmen gebaut, also nicht von großen Global Playern sozusagen, die Schiffsstatiker und alles haben, wenn sie diese Schiffe konstruieren. Und unser Eindruck nach unseren Recherchen und viele Insider haben uns das bestätigt, dass es genau so ist, ist, dass die Schiffseigner sich quasi nach eigenen Plänen ein Schiff bauen können und dass es aber nicht automatisch irgendwie Menschen gibt, die mit Schiffsstatik und die als Schiffbauingenieur wirklich Erfahrung haben. Das heißt, die Rümpfe sind handwerklich ganz toll gemacht. Holzbiegen ist eine schwierige Kunst und sie in eine glatte Rumpfform zu bekommen, ist eine schwierige Kunst. Aber wenn diese Schiffe immer größer, immer länger, immer höher werden, wird die Statik immer entscheidender. Es geht dann nicht um Nussschalen. Du hast es selber gesagt, es kam dir vor wie eine große Yacht. Es war eine sehr große Yacht. Und wenn da nicht sich jemand mit der Statik befasst, sind die schweren Sachen gut genug verteilt auf die unteren Decks womöglich, damit der Kipppunkt sozusagen nicht weit oben in dem Schiff ist und das instabil wird. Und das scheint eines der großen Probleme zu sein. Es gab einen Fall, um ein ganz konkretes, sehr bildhaftes Beispiel zu benutzen, in dem ein neu gebautes Schiff von der Überführung aus der Werft, auf der es gebaut wurde, zu dem Zielhafen, wo es erstmals eingesetzt werden sollte, umgekippt ist. Da kann ja was mit der Stabilität so nicht stimmen. Also sowas darf ja eigentlich nicht passieren.
Die eine Sache ist ja, warum passieren die Unfälle? Die andere Sache ist, warum ist der Ausgang dieser Unglücke dann so schlimm? Und weil ein Schiff kentern ist ja das eine, aber das andere ist, warum sterben dann halt so viele Menschen oder warum treiben sie stundenlang auf dem Meer und werden erstmal nicht gefunden, was ja auch der totale Horror ist, selbst wenn man überlebt. Und das liegt auch daran, dass diese Schiffe wirklich eine unterirdische Sicherheitsausrüstung hatten. Also wir hatten das vorher schon anekdotisch gehört und haben dann vor Ort, also Marc und ich sind ja nach Ägypten gereist und haben uns da eben auch, also wir sind ja nicht als Journalisten aufgetreten, sondern haben undercover recherchiert und haben uns unter anderem auch diverse zufällig ausgesuchte Schiffe in den Häfen ausgesucht und also angeguckt und haben in dem Fall halt gesagt, also Marc hat gesagt, er möchte gerne so eine Tauchsafari buchen, aber ich, seine ängstliche Frau, müsste noch überzeugt werden, ob wir uns mal umgucken können und mit dieser vorurteilsbelasteten Story haben uns alle draufgelassen, weil alle das total nachvollziehbar fanden, dass die Frau die Angst hat. Aber egal, also jedenfalls. Und wir hatten noch eine andere Kollegin, die hat das parallel auch noch gemacht. Und insgesamt haben wir uns so 17 Schiffe angeguckt, haben mit versteckter Kamera gefilmt, haben all diese Aufnahmen nachher einem Experten gezeigt. Und der hat am Ende gesagt, kein einziges dieser Schiffe hätte so rausfahren dürfen. Und da hat so ziemlich alles gefehlt, was man sich wünschen würde. Also es war, keins der Schiffe hatte Schotten. Das heißt, wenn einmal Wasser eintritt, dann verteilt sich das ganz schnell durchs ganze Schiff. Es gab entweder gar keine Schwimmwesten oder sie waren minderwertig. Weil Schwimmweste ist nicht Schwimmweste, haben wir auch gelernt. Also was man zum Wasserski gut anziehen kann, ist keine hochseetaugliche Schwimmweste. Die muss sozusagen, die muss ohnmachtsicher sein. Das heißt, wenn man das Bewusstsein verliert, dass man trotzdem den Kopf über Wasser behält. Dann die Rettungsinseln waren entweder falsch verbaut, sodass sie im Ernstfall, dass man sie nicht über die Reling gekriegt hätte, oder sie waren nicht gewartet, oder sie hatten nicht einen richtigen Auslöser, weil die müssen so verteilt sein, dass wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen, dass sie automatisch selber aufgehen. Aber viele waren zugeknotet. So war das übrigens auch bei der Sea Story. Die Überlebenden hatten da massiv Probleme, die Rettungsinseln überhaupt aufzubekommen. Wir haben Feuerlöscher gesehen, die abgelaufen und verrostet waren. Was gab es noch? Rettungsboote, die nicht ordentlich aufgepumpt waren. Also das volle Programm, also eigentlich wirklich total gruselig.
Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ulkig, dass Rettungsboote oder Beiboote, die nicht richtig aufgepumpt waren. Wir haben das in einem sehr konkreten Fall nachvollzogen, dass es genau so ein Problem gab. Und das war so, dass diese Überlebenden stundenlang auf dem offenen Meer bei relativ zünftigen Wellengang gefahren sind und angefangen haben mit Flossen und alles, was sie hatten, Wasser aus dem Boot rauszuschaufeln, um nicht zu ertrinken. Und das ist tatsächlich ein Teil des Problems, dass A, die Ausrüstung nicht passt, wenn mal was passiert ist, und dass es oft stark den Anschein hat, dass auch die Crews nicht hinreichend trainiert sind, mit Notfällen umzugehen und zügig zu evakuieren, was im Zweifel ehrlich gesagt über Leben und Tod entscheidet, wenn mitten auf dem offenen Meer ein Schiff Feuer fängt. Und das ist eine der drei häufigsten Ursachen. Dann kommt es auf jede Minute an, und es kommt darauf an, dass die Crews darauf trainiert sind, schnell zu evakuieren und das Richtige zu tun, weil auf diesen Schiffen ja Tanks mit Tauchluft sind, also die sind mit Gasen befüllt. Wenn diese Dinger Feuer fangen, das ist ein sehr großes Feuerwerk, und da möchte man nicht mehr in der Nähe sein. Deswegen ist es wichtig, dass die Crews ausgebildet sind, mit so etwas umzugehen, und zwar so, dass es nicht weitere Leben gefährdet.
Und bei der Sea Story zum Beispiel, die ist ja nicht gebrannt, sondern die ist umgekippt und ist dann schnell voll Wasser gelaufen. Da war es halt auch so, dass die Leute, also viele von denen, die rausgekommen sind, die waren einfach besonders schnell. Weil je weiter sich das Schiff neigt, je schwieriger es dann ist, die Orientierung noch zu finden. Also wenn die Tür plötzlich nicht mehr neben einem ist, sondern unter einem oder über einem, oder dann eben auch Wasser denn die Türen blockiert, dann irgendwann ist halt Schluss.
Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Detail. Diese Schiffe sozusagen, die fahren tagsüber nur kleine Strecken von Tauchplatz zu Tauchplatz, weil da viermal am Tag oder fünfmal am Tag getaucht wird. Die großen Strecken auf dem offenen Meer, die fahren sie dann in der Nacht. Das heißt, diese Unfälle passieren meistens dann, wenn die Menschen schlafen. Und jeder sozusagen, der mal mitten in der Nacht, wenn er im Tiefschlaf ist, irgendwie einen Wecker überhört hat oder so, oder dann geweckt wird auf eine harte Art, so, wir müssen jetzt raus, wir fahren in den Urlaub, haben wir ausgemacht, was auch immer. Und man ist mitten im Tiefschlaf, muss sich jeder selber fragen, bin ich da in der Lage, irgendwie innerhalb von 10, 20 Sekunden so zu reagieren, dass ich weiß, ich habe jetzt mein Leben zu retten und das und das und das habe ich zu tun. Und das ist die Situation sozusagen, vor der ganz, ganz, ganz viele, die auf diesen Schiffen sind, wenn es Unfälle gibt, zu meistern haben.
Mit dem, was ihr gerade sagt, habt ihr eigentlich die Antwort auf meine nächste Frage schon vorweggenommen. Aufgerüttelt hat das häufigere Vorkommen solcher Ereignisse offenbar bislang noch niemanden? Fragezeichen.
Naja, also niemanden würde ich jetzt nicht sagen. Man merkt schon, also Vorgeschichte, Marc und ich hatten schon vor der Sea-Story einen Artikel über dieses Problem veröffentlicht und da hatten wir wirklich das Gefühl, wir erzählen allen in der Tauchbranche zumindest oder vielen da was ganz Neues. Mittlerweile merkt man schon, dass an den Tauchforen bei Facebook oder so viele Leute schon Bescheid wissen und dass man zumindest anekdotisch auch von Tauchern hört, die jetzt sagen, oh ja, ich habe jetzt echt auch so viel mitbekommen von Ägypten, ich fahre da jetzt erstmal nicht mehr hin. Was man allerdings nicht so sagen kann, ist, dass man das Gefühl hat, dass es ein grundsätzliches Umdenken bei den Anbietern gibt, also dass die jetzt sagen würden, okay, wir haben jetzt verstanden, wir haben ja echt ein Sicherheitsproblem und wir müssen da jetzt was dran machen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt eine Initiative von einem Zertifizierer, der anbietet, also so eine Art freiwilligen Schiffstüff zu machen. Und da haben jetzt im vergangenen Jahr, hat er damit angefangen, und der hat jetzt 6 Schiffe geprüft und zertifiziert. Aber insgesamt gibt es, glaube ich, 180 Tauchsafari-Schiffe allein in Ägypten. Also es ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Und man muss auch sagen, wir haben schon sehr massiv teilweise erfahren durch Kommentare in den sozialen Medien und sonst was, dass man so ein bisschen den Überbringer der Botschaft, also uns Journalisten, die auf dieses Problem mit ihrer Berichterstattung hingewiesen haben, quasi zur Ursache des Problems macht. Und es gibt eine Stelle in dem Podcast, den wir jetzt gerade eben zu der Recherche veröffentlicht haben, in dem Tina auf der Messe Boot, die wahrscheinlich sehr viele Hörer kennen oder jedenfalls die Fachleute, weil es ja einfach eine sehr große Messe ist in Düsseldorf, zu einem ägyptischen Offiziellen gegangen ist und ihm die Zahlen, mit denen wir hier, die wir hier gerade mal öffentlich gemacht haben, konfrontiert hat. Und der halt sagte, nö, bei uns gibt's eigentlich kein Problem. Und dann den bemerkenswerten Satz sagt, ich paraphrasier's, Schiffe haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie halt von Zeit zu Zeit sinken, aber wir haben in Ägypten kein außergewöhnliches Problem. So. Und wenn man das hört, dann muss man sich ja schon relativ ernsthaft die Frage stellen, ob es da ein ausreichendes Problembewusstsein gibt. Und ich bin sicher, dass das eine politische Aussage ist. Ich glaube schon, nach allem, was wir auch jetzt nach unserer Berichterstattung hören aus Ägypten, es gibt schon Leute, die dieses Problem kennen. Es gibt auch Leute in der Branche, die das gefährlich finden und das gerne ändern würden. Nur nochmal, es handelt sich um eine Militärdiktatur. Das kriegen nicht alle Urlauber mit. Da fahren ja jedes Jahr Millionen hin. Aber das ist ein sehr straff geführtes Regime, das Kritik von innen nicht besonders gerne sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für die Anbieter im Land schwierig, selber auf dieses Problem aufmerksam zu machen und sozusagen zu einer größeren Lösung zu kommen. Das ist Teil des Problems. Was aber sicher ein Hebel ist, ist, und das kriegen wir gerade so mit, auch durch viele Gespräche, die wir zu diesen Recherchen hatten und durch Zuschriften, dass Leute anfangen, Fragen zu stellen. Also Taucher, die auf ein Schiff gehen wollen. Was können wir tun? Was tun Sie für unsere Sicherheit? Wie können wir wissen, ob Sie Sicherheitsausrüstung haben, ob Ihre Crew trainiert ist? Und das, ehrlich gesagt, ist genau der richtige Weg. Mails schreiben, fragen, was tut ihr? Listet es uns genau auf, wir wollen es genau wissen. Ist eure Crew trainiert? Sind die Westen für die Sicherheitswesten für Leute mit 80 Kilo gemacht, für die hohe See? Oder sind das einfach irgendwelche Schwimmwesten, die im Zweifel nichts bringen und so weiter? Und wenn man anfängt, diese Fragen zu stellen und man merkt, man kriegt keine guten Antworten, dann würde ich als Verbraucher glaube ich, die Schlussfolgerung ziehen. Vielleicht schreibe ich dann noch mal eine Mail an jemand anderen und probiere es noch mal woanders und kriege hoffentlich bessere Antworten.
Seht ihr, jetzt habt ihr mir die allerletzte Frage, die ich geplant hatte, natürlich auch schon wieder vorweggenommen. Das war nämlich genau die...
Entschuldigung.
Nein, wunderbar. Wunderbar. Muss ich ja gar nicht so viel arbeiten. Ist ja auch schön. Nee, ein anderes Thema würde ich dann noch gerne zum Schluss aufgreifen. Tina, du hast eben von deinen Erlebnissen auf der Messe Boot berichtet. Habt ihr denn Anbieter von Ägyptenreisen, die ja auch häufig von Tauchern unternommen werden, nicht immer, aber das, so eine Hardcore-Klientel, die hat auch viel mit dem Thema Tauchen zu tun, da glaube ich, im Land. Habt ihr Anbieter von solchen Reisen, die hierzulande agieren und über die ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Tauchsafari dann direkt vermittelt wird, mal mit der Thematik konfrontiert?
Ja, also ich habe tatsächlich dort auch mit deutschen Anbietern gesprochen, die gesagt haben, ja, also wenn du dir mal anguckst, was wir so für Schiffe anbieten und was dagegen bei den großen internationalen Plattformen angeboten wird, wir haben eine sehr selektive Auswahl und wir gucken viel genauer, welche Schiffe wir nehmen und sortieren aus. Da muss man jetzt allerdings auch dazu sagen, dass Schiffe, die in dieser deutschen Auswahl waren, von denen zwei zum Beispiel Anfang dieses Jahres untergegangen sind. Die sind beide abgebrannt. Also so ganz weit her ist es offensichtlich mit der Auswahl auch nicht. Und also wir haben gehört, dass es schon die Idee gab, dass die deutschen Reiseanbieter sich auch bei dieser Zertifizierungsinitiative mit engagieren und dass die da doch sehr zurückhaltend waren. Warum das so ist, das müsste man sie jetzt selber fragen. Aber ich habe auch so meine Erfahrung bei der Boot gemacht. Ich war dort nämlich im Vorhinein eingeladen, um an einem Panel teilzunehmen zum Thema Sicherheit bei Tauchsafari-Schiffen. Mhm. Und kurz vor Beginn der Boot, also kurz bevor ich da ankam, wurde ich dann per SMS wieder ausgeladen. Und auf meine Nachfrage hieß es dann nur, das Panel findet nicht statt. Und eben einerseits verstehe ich natürlich, dass wenn man dort Reisen verkaufen will auf so einer Messe, dass das dann irgendwie unangenehm ist und man gleichzeitig, wenn die Leute doch Reisen buchen sollen, dann auf der Bühne erklärt kriegen, wie viele Unfälle da passiert sind. Aber andererseits ist natürlich das auch keine Fehlerkultur, wenn man sich nicht mit den Problemen auseinandersetzt.
Wohl klar. Wahr.
Aber vielleicht hilft ja dieser Podcast ein bisschen dabei, dass dieses Thema auch in der Branche noch bekannter wird. Und wenn jemand Kontakte haben will, zu dem Zertifizierer zum Beispiel oder so, kann er sich sehr gerne bei uns melden.
Okay, das ist ein guter Ansatz. Liebe Tina, lieber Marc, vielen Dank für diese leider nicht sehr erfreulichen, aber durchaus relevanten Anmerkungen und Auskünfte.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Und hört unseren Podcast. Er heißt Der Untergang der Sea Story.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.